Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich freue mich, dass Sie hier sind und nicht alle schon in den Urlaub gefahren. Ich erinnere Sie an den Wochenspruch dieser Woche, mit dem wir diesen Gottesdienst beginnen wollen. Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. Wir sprechen und beten im Wechsel Psalm 67. Psalm 67. Gott sei uns gnädig und segne uns. Dass man auf Erden erkenne seinen Weg. Es danken dir, Gott, die Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest. Es danken dir, Gott, die Völker. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott. Beten. Herr, wir danken dir, dass wir jetzt deine Stimme hören können. Es ist schlimm, wenn sich Menschen anschweigen. Schlimmer noch ist es, wenn du schweigst. Lass uns diese deine Stimme nicht verwechseln mit jenen Stimmen, die uns heimlich von dir wegführen wollen. Herr, deine Stimme kommt zu uns in deinem Wort. Dieses Wort soll ausgelegt und weitergesagt werden. Öffne uns die Ohren. Du hast uns viel zu sagen. Du hast gute Nachricht für uns. Du rufst zur Umkehr und Heimkehr. Du lädst uns ein zu einem Leben mit dir. Lass uns dieses große Angebot nicht ausschlagen. Amen. Wir beten weiter in der Stille miteinander und füreinander. Herr, erhöre uns. Amen. Wir wollen Platz nehmen. Wir hören als Schriftlesung das Evangelium für diesen Sonntag aus dem Lukas-Evangelium, dem 15. Kapitel von Vers 1 ab. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem verlorenen Schaf nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freuet euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Amen. Und nun lassen Sie uns gemeinsam das Hauptlied miteinander singen. Jesus, nimm die Sünder an. 268. 268, die Verse 1 bis 5. Das Evangelium, das wir eben gehört haben, gibt das Thema an auch der Epistel, die am heutigen Sonntag gelesen wird. Und das ist aus dem ersten Timotheusbrief, dem ersten Kapitel, von Vers 12 bis Vers 17. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Und darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erwiese, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen Könige, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Stellen Sie sich einmal folgenden Fall vor, liebe Gemeinde. Vom Turm der Citykirche schlägt es 2 Uhr. Tiefe Nacht liegt über der Stadt. Straßen und Plätze sind wie leer gefegt. Nur ein Mann der Wach- und Schließgesellschaft dreht seine einsamen Runden. Auf einmal fällt spärliches Licht aus dem Kellerfenster eines Bankhauses auf die Straße. Mit einem Sprung ist der Wachtmann dort und entdeckt, wie sich einer mit Stemmeisen und mit irgendwelchen Geräten Schweißbrenner am Haupttresor zu schaffen macht. Pech gehabt, schwarzer Rabe, murmelt der Aufpasser und schlägt über Funk Alarm. Schnell ist die Bank umstellt, der Keller gestürmt und dieser Nachtarbeiter dingfest gemacht. Als er in Handschellen aus dem Haus geführt wird, trifft er auf den herbeigeeilten Direktor der Bank. Der bleibt stehen, mustert ihn von oben bis unten und dann sagt er forsch, jetzt muss ein Exempel statuiert werden. Damit Sie nicht weiter Nachtschichten einlegen müssen, können Sie morgen früh bei mir anfangen. Ich ernenne Sie ab sofort zum Hauptkassierer unseres Instituts. Ein unmöglicher Fall, eine unmögliche Geschichte, eine unmögliche Räuberpistole. So unmöglich ist kein Chef, der statt Schimpf und Schande Amt und Würden verteilt. So unmöglich ist kein Boss, der statt ins Zuchthaus ins Bankhaus schickt. So unmöglich ist kein Direktor, der statt einem Beispiel der Gerechtigkeit ein Beispiel der Barmherzigkeit statuiert. Und Paulus sagt, so unmöglich ist unser Gott. Als Saulus wurde ich sofort zu Paulus in seinen Dienst gestellt. In seinen Dienst hineingestellt. Liebe Freunde, dies unterstreicht Paulus in seinem Brief an seinen jungen Freund und lieben Mitstreiter Timotheus, den er als geistlichen Hilfsarbeiter in der jüngst entstandenen Gemeinde in Ephesus zurückgelassen hat. Und weil er ahnte, dass dem die Arbeit überm Kopf zusammenschlägt, schreibt er ihm diese seelsorgerlichen Zeilen. Lieber Timotheus, Gruß zuvor. Ich weiß, dass du Arbeit hast. Sie haben dir zu viel aufgepackt. Ich weiß, dass du Sorgen hast. Viele Köpfe unter einen Hut zu bringen, ist schwierig. Ich weiß, dass du Ärger hast. Streithähne wie Hymenäus und Alexander, die setzen dir arg zu. Aber ich weiß, dass du einen Herrn hast, der ein Exempel der Barmherzigkeit statuiert. Mein Fall war ein unmöglicher Fall. Mein Leben war ein unmögliches Leben. Mein Lebenslauf war ein unmöglicher Lebenslauf. Aber Jesus Christus, dieser Menschensohn, ist in die Welt gekommen, damit Sünder umkehren. Er ist in die Welt gekommen, Sünder selig zu machen, unter denen ich der Weltmeister bin. So unmöglich ist unser Herr, dass er statt einem Exempel der Gerechtigkeit ein Exempel der Barmherzigkeit statuiert, indem er Schuld ausradiert, Kraft engagiert und Lob intoniert. Diese wichtigen Zeilen müssen wir jetzt unter die Lupe nehmen. Nämlich, Schuld wurde ausradiert. Paulus schaut zurück. Er erinnert sich. Die Vergangenheit wird lebendig. Als Stasi-Chef einer Jerusalemer Tempelbehörde war er mit ein paar Beamten unterwegs, um in Damaskus eine Säuberungsaktion durchzuführen. Diesen christlichen Unruhestiftern musste endlich auch einmal dort das Handwerk gelegt werden. Und deshalb musste Law and Order, Gesetz und Ordnung, zu ihrem Recht kommen. Doch jetzt musste es endlich so werden, wie er es im Kopfe hatte. Dieser Saubermann von Saulus hatte keine Freude am Verhaften. Er hatte keine sadistische Lust an Menschenquälerei und Blutvergießen. Saulus meinte, für eine heilige Sache zu streiten. Um Gottes Willen wurde Gott verfolgt. Wie viele Untaten haben ein edles Aussehen? Wie viel Scheußlichkeiten sind im Lauf der Geschichte im Namen dieses Herrn unternommen worden? Wie viele Sünden hatten und haben eine edle Verpackung? Um Gottes Willen wird Gott verfolgt. Ich habe es ist der Schrei derer, denen zu spät ein Licht aufgeht. So wie diesem Paulus. Auf einmal auf der Straße wurde es hell. Gleißend hell. Der Megaspott des Himmels traf ihn voll. Wie vom Blitz getroffen, taumelte er vom Gaul und blieb auf dem Pflaster liegen. Und dort lag er. Das war kein Herzkollaps, der ihn aus dem Sattel warf. Das war kein irgendein Unwohlsein, das ihm die Zügel entgleiten ließ. Das war kein Aussetzer, der ihn auf das Pflaster absetzte. Nein, das war dieser Gott selber, der sich sehr unsanft zur Stelle meldete. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer sich aufs hohe Ross setzt, muss mit tiefem Fall rechnen. Die herbeigeeilten Personalschützer und andere Leute dachten, jetzt wird er ausgeschaltet, jetzt wird er unschädlich gemacht. Jetzt wird er zur Strecke gebracht. Jetzt wird ein Beispiel der Gerechtigkeit statuiert. Und wunderbarerweise, unglaublicherweise, wird ein Beispiel der Barmherzigkeit statuiert. Gott schaltet ihn nicht aus, sondern er schaltet sich bei ihm ein. Gott macht ihn nicht unschädlich, sondern wendet sogar Schaden von ihm ab. Gott bringt ihn nicht zur Strecke, sondern er stellt ihn auf eine neue Bahn. Das ist das Reicherwerden der Gnade. Wörtlich, das ist das Überfließen der Gnade. Das ist die Überschwemmung der Barmherzigkeit. Das Geschehen am Karfreitag hat eine solche Hochflut ausgelöst, dass Menschen in diesem Meer, dass nun einfach alle Dämme der Sünde überspülte, dass sie im Meer der Liebe versunken sind. Seit aus einem Saulus ein Paulus geworden ist, kann keiner mehr hier sagen, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Seit aus einem Verfolger ein Verfechter geworden ist, kann keiner mehr behaupten, ich bin aus zu hartem Holz geschnitzt. Seit aus einem Feind ein Freund geworden ist, kann keiner mehr sagen, über mir ist es anders verhängt. Auch der trostloseste und verzweifelste Fall kann das Werk dieses Herrn nicht hindern. Ob es der Sohn ist, der mit dem Konfirmationsanzug auch den Glauben gleich mit abgelegt hat, ob es die Tochter ist, die mit dem Einstieg in die Ehe den Ausstieg aus der Kirche probte, ob es der Schnelllebige ist, der gar keine Gedanken mehr hat für religiöse Dinge, oder ob es der Bedenkliche, der Nachdenkliche ist, der mit seiner Edsäure der Kritik alles übergießt. Es gibt überhaupt keinen, dem dieser Gott nicht nachgeht, den er nicht eines Tages trifft, ihn überwindet und gewinnt. Beim Exempel der Barmherzigkeit wird Schuld ausradiert. Das ist das eine. Und das andere, Kraft wurde engagiert. Paulus schaut herum, er steht ja mitten in der Arbeit. Die Gegenwart wird lebendig. Dieses Geschäft hatte er ja gar nicht studiert. Er hat Zeltmacher gelernt und ein paar Zusatzsemester angehängt. Aber damals, in dem Haus des Judas, wohin sie den vom Gaul Gefallenen transportierten, da erschien doch eines Tages dieser Christ Hananias. Und ohne viel Federlesens gratulierte der seinem neuen Bruder, ordinierte ihn zu neuem Dienst und engagierte seine Kraft. Von jetzt auf gleich wurde er in Gottes Dienst eingestellt. Was für ein unmögliches Schnellverfahren, das jedem Personalreferenten einer Kirchenleitung die Gänsehaut über den Rücken jagte. Hätte er nicht sagen müssen, lieber Paulus, du musst jetzt deine Vergangenheit aufarbeiten, damit dein maßlose Arroganz und dein tiefer Hass nicht eines Tages wieder durchschlägt. Am besten, du gehst zum Psychologen und lässt dich therapieren. Und dann, lieber Paulus, dann musst du Theologie studieren, damit du die Bibel nicht immer falsch herumliest. Am besten, du gehst auf die Missionsschule und liest Luther und Calvin und Karl Barth. Und dann, lieber Paulus, dann musst du ein Ausbildungsvikariat machen, damit du weißt, wie man tauft und konfirmiert und traut und beerdigt. Am besten, du gehst zurück nach Damaskus und fängst mit einer Jungschar an. Aber so sagt Hananias nicht. Er weiß es besser. Bekehrung und Beauftragung sind nicht zwei Paar Stiefel, sondern sind eins. Wo Jesus in ein Leben tritt, da macht er einen Schlussstrich in die Vergangenheit. Und mit einem Federstrich macht er aus dem Lästerer und Verfolger ein Bote und Dienstläufer dieses Herrn. Keiner kann Christ sein, ohne etwas für seinen Herrn zu tun. Das Arbeitsfeld dieses Timotheus war Europa. Wir haben ein anderes, vielleicht kleineres, vielleicht heißt es Familie, wo immer und dauernd alles querläuft. Vielleicht heißt es auch nur Lehrwerkstätte, wo schon morgens mit üblen Zoten begonnen wird. Vielleicht heißt es Großraumbüro, wo getreten und gebuckelt wird. Jeder bekommt sein Missionsfeld. Und wenn dann einer sagt, dazu fehlen mir die Anlagen, ich bin kein religiöser Typ, dazu habe ich keine Ausbildung, ich war nur auf der Mittelschule, dazu bin ich einfach nicht mutig genug, ich bin ein feiger Hund. Ich bin zu allem zu schwach. Wer so denkt, der erinnere sich an das, was Paulus gesagt hat. Der sagte, ich danke meinem Gott, der mich stark gemacht hat und mich eingesetzt in das Amt. Dieser mit ungeeigneten Werkzeugen arbeitet mit untauglichen Subjekten und schafft mit unmöglichen Gestalten. Und deshalb sagt er jedem persönlich, auch dem, der sich überhaupt nichts mehr zutraut und der sich zurückziehen will, der sagt zu ihm, dir traue ich. Mit dir kann ich etwas anfangen. Du bist ein besonderes Werkzeug in meiner Hand, hören Sie. Sie sind ein besonderes Werkzeug in seiner Hand. Bei seinem Exempel der Barmherzigkeit wird Kraft engagiert. Und auch dieses Dritte. Es wird das Lob intoniert. Paulus schaut voraus. Er ahnt Schlimmes. Die Zukunft wird lebendig. Sie werden sich über ihn grün und blau ärgern. Mit Fäusten werden sie ihn traktieren. Mit Schlägen werden sie ihn behandeln. Kein Zentimeter Haut ohne Narbe wird auf seinem Körper sein. Aber er sieht nicht die aufgebrachte Menge, sondern er sieht weiter. Sie werden ihn auf der Straße weg verhaften und vors Tribunal stellen. Mit Lügen und Falschzeugen werden sie ihn verurteilen. Als Schwerverbrecher wird er als Gebrandmarkter leben, aber er sieht nicht die feigen Tribunale, er sieht weiter. Sie werden ihn in den Kerker bringen. Mit Schlössern und mit Ketten werden sie ihn dingfest machen. Ein Entkommen wird es nicht mehr geben, aber er sieht nicht die Kerker. Er sieht weiter. Sie werden ihn im Stadion zu Tode bringen. Aber er sieht nicht den Tod. Er sieht weiter. Er sieht viel weiter. Er sieht bis in den Himmel hinein und weiß, Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende. Nach Meeresbrausen und Windessausen leuchtet der Sonne erwünschtes Gesicht. Freude, die Fülle und selige Stille habe ich zu warten im himmlischen Garten. Dahin sind meine Gedanken gericht. Deshalb heult und jammert und lamentiert er nicht, sondern er lobt Gott, dem ewigen Könige, dem Unvergänglichen und Ewigen sei Preis und Ehre und Lob. Warum sehen Sie nur bis zu den vier Wänden, die Sie einengen? Warum sehen Sie nur bis zu den Leuten, mit denen Sie es so schwer haben? Warum sehen Sie nur bis zur Prüfung, die viel zu schwer für Sie ist? Warum sehen Sie nur bis ins Alter, das Ihnen alle Kräfte raubt? Warum sehen Sie nur bis zum Friedhof, wo ein Plätzchen für mich ausgespart ist? Jesus hat doch mit Ostern einen weiten Horizont aufgerissen und uns einen Blick dorthin gegönnt, wo das große Halleluja angestimmt wird und wo er alle Tränen von unseren Augen nehmen wird und wo schon heute uns der rechte Ton gegeben wird. Beim Exempel seiner Barmherzigkeit wird Lob intoniert, Kraft engagiert und Schuld ausradiert. Dieser unmögliche Gott, liebe Freunde, dieser unmögliche Gott macht's möglich. Und deshalb sei ihm Lob und Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt miteinander diese Verse vom Lied 346. Lied 346, die Verse 10 bis 12. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du keinen von uns vergisst. Jeder von uns ist dein Kind, das du liebst, auch wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Du verlierst niemand aus den Augen. Rufe jeden zurück durch deine Barmherzigkeit. Du willst, dass wir den Weg zum Leben finden und nicht verloren gehen. Herr, wir bitten dich für die, die den Weg zum Leben suchen. Ihre Sehnsucht ist groß. Gib ihnen ein Zeichen, dass sie den richtigen Weg lehrt. Wir bitten dich für die, die unsicher sind in ihrem Leben. Sie leiden unter der Unruhe. Schenke ihnen deine Stille. Wir bitten dich für uns alle, die wir deine Nähe brauchen und die wir auf die Freude warten, die vom Himmel kommt. Wir öffnen dir unser Herz. Wir bitten dich besonders für die, die im Leid sind, in der Trauer, im Schmerz. Tröste sie. Wir bitten dich für die, die unterwegs sind. Gib, dass sie Ruhe und neue Kraft finden können. Und wir bitten dich auch für die, die Krieg und Terror und Leiden haben. Bring du den Frieden. Bleib du uns nahe, heute, morgen, bis zu dem Tag, an dem du wiederkommst. Amen. Wir beten das Gebet unseres Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Hilf mir und segne meinen Geist. Wir singen vom Lied 371, die Verse 13 bis 15. Seit Jahren unterstützen wir auch von unserer Gemeinde aus das Kinderwerk in Lima. Mir immer wieder bedrückend, diese Vorstadt Comas, dieses größte Elendsviertel Limas. Dort werden täglich, werktags 6.500 Kinder mit einer Sonderspeisung gespeist, ausgeteilt an 50 Stellen von freiwilligen Helfern der christlichen Gemeinden. Wir unterstützen dieses Hilfsprogramm, diese so praktische Hilfe für Kinder in Hunger und Not. Ich danke für Ihr regelmäßiges Geben. Am Ausgang haben wir wieder einen Bibelverkauf. Bibeln, billige Bibeln im Jahr der Bibel zum, vor allem dann, wenn man selber schon eine hat, zum Weitergeben, zum Verschenken in diesem Jahr. Alle sollen sein Wort hören. Während der Sommerwochen haben wir keinen besonderen Kindergottesdienst parallel, aber Kinder und Eltern können in den Sakristeien unten und oben diesen Gottesdienst mithören. Am Dienstag, 20 Uhr, unsere Stunde des Gebets. Dienstag, 20 Uhr. Nach dem Segen singen wir im Stehen, verleih uns Frieden gnädiglich. 139,1. Und dann hören wir als Orgelnachspiel die Canzona in D von Johann Caspar Kerl. Und nun gehen Sie hinein in diese Woche oder vielleicht auch hinein in Ihre Ferien, in Ihren Urlaub. Gehen Sie mit dem Segen Gottes und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.